Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 100, Adiyat.
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei den eilends und keuchend dahingaloppierenden, funkenstiebenden, den in aller Frühe anstürmenden Staubwolken hochwirbelnden und in das feindliche Heer eindringenden. Wie undankbar ist doch der Mensch Gott seinem Herrn gegenüber, was er selber sogar noch bezeugt. Er ist tatsächlich beherrscht von gieriger Liebe für Reichtum und Besitz. Weiß er denn nicht, was ihn letztlich erwartet, dass das, was in den Gräbern ist, hervorgebracht und auferstehen wird? Dass das, was in den Herzen ist, an geheimen Gedanken, an Glauben oder Unglauben, offenbar werden wird? Wahrlich, Ihr Herr ist natürlich auch an jenem Tag über Sie in jeder Hinsicht bestens im Bilde.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Werte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 7. August 2023, gleich dem 16. Modot 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt die Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie die Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer würdigt iranische Marine für bemerkenswerte Reise auf hoher See. Islamische Regierungen sollten Missbrauch der Menschenrechte durch Westen verhindern. Und Iran verurteilt anhaltende Beleidigung des Heiligen Korans in Dänemark. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer würdigt iranische Marine für bemerkenswerte Reise auf hoher See. Das geehrte Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei hat die Weltumrundungsmission der 86. Marineflotte der Islamischen Republik Iran gewürdigt. Ayatollah Khamenei ist am Sonntag mit Kommandeuren und der Besatzung sowie deren Familien der 86. Flotte der iranischen Marine zusammengekommen, um deren Weltumrundung, die im Mai 2023 endete, zu würdigen. Der Revolutionsführer sagte, die Präsenz der Marine in abgelegenen Gewässern wie dem Pazifik und dem Atlantik führe zur nationalen Sicherheit. Die USA und andere Supermächte monopolisieren allgemeine Belange, die die Menschheit betreffen. Wenn sie könnten, würden sie sogar die Meere in ihrem Namen beanspruchen, damit andere keinen Zugang zu den natürlichen Ressourcen hätten, erklärte Ayatollah Khamenei. Gerichtet an die Angehörigen der 86. Flottille hob er hervor, durch ihre Anwesenheit und ihre Wachsamkeit, mit dem sie deren feindseligen Verhalten, mit dem diese ihre Reise vereiteln wollten, entgegentraten, haben sie jedoch bewiesen, dass die hohe See allen gehört. Er wies auch auf die von den USA geschaffenen Hindernisse für den Seetransport hin und sagte, es sei sinnlos, wenn sie behaupteten, sie würden Schiffen die Durchfahrt bestimmter Meerenge nicht erlauben. Das Meer und die Luft müssen für alle Nationen frei sein und die Sicherheit der Schifffahrt und der Seetransporte muss für alle gewährleistet sein, erklärte Ayatollah Khamenei. Der Revolutionsführer kritisierte die USA dafür, dass sie Öltanker ins Visier genommen und Schmugglern in der Region und darüber hinaus geholfen hätten, und sagte, solche Maßnahmen seien ein schwerwiegender Verstoß gegen internationale Normen. Ayatollah Khamenei hob hervor, dass die nahezu 65.000 Kilometer lange Fahrt der Flottille in etwa 8 Monaten beispiellos in der Geschichte der iranischen Seefahrt sei. Die umfassende Operation der Flottille sollte angesichts der unschätzbaren Lehren, die aus der Reise gezogen wurden, nicht als selbstverständlich und als bloße Militär- und Marineoperation angesehen werden, erklärte der Revolutionsführer. Die 86. Flottille der iranischen Marine habe durch diese Mission das Niveau der militärischen Fähigkeiten des Landes erhöht, fügte er hinzu. Islamische Regierungen sollten Missbrauch der Menschenrechte durch Westen verhindern. Anlässlich des Tages der islamischen Menschenrechte und Menschenwürde forderte das iranische Außenministerium die islamischen Regierungen und muslimischen Völker auf, den instrumentellen Missbrauch der Menschenrechte durch den Westen zu verhindern. Nasser Kanani, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, schrieb am Sonntag in einer Notiz anlässlich des Tages der islamischen Menschenrechte und Menschenwürde: Die Initiative der Islamischen Republik Iran, den 5. August, den Jahrestag der Annahme der Erklärung der islamischen Menschenrechte, im Kalender der islamischen Länder als Tag der islamischen Menschenrechte und Menschenwürde zu benennen, stellt einen Wendepunkt in der Erklärung des kulturell-zivilisatorischen Diskurses der islamischen Welt und des Weges und der Tradition des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, dar. In dieser Notiz heißt es außerdem, dass die Islamische Republik Iran daran glaubt, dass die islamische Welt und die islamische Umma, die von den höchsten göttlichen und menschlichen Werten der islamischen Menschenrechte profitieren, gegenüber den falschen Verteidigern der Menschenrechte in der Position des Klägers, des Fragestellers und des Forderers sei. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums stellte klar, im Hinblick auf die Menschenrechte, den sozialen und spirituellen Status der Frauen, die Rolle und Bedeutung der Familie und die Interaktion mit rassistischen und religiösen Minderheiten, insbesondere Muslimen und farbigen Menschen, hat der Westen eine unhaltbare Geschichte der Verstöße gegen die Menschenrechte und befindet sich in der Position eines Täters und Angeklagten ersten Ranges. Kanani fügte hinzu, das jüngste Beispiel schwerer Menschenrechtsverletzungen, der Beleidigung heiliger islamischer Werte und der Schändung des heiligen Korans in einigen dieser westlichen Länder unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit stellt jedoch die Fortsetzung der unmenschlichen und abscheulichen Unterstützung des zionistischen Regimes dar. Die palästinensische Katastrophe ist das größte Beispiel für Menschenrechtsverletzungen. Die westlichen Menschenrechte richten sich nicht nur gegen das palästinensische Volk, sondern auch gegen die Menschheit. Auf Vorschlag der Islamischen Republik Iran hat die Organisation für islamische Zusammenarbeit in einer Resolution den 5. August, den Jahrestag der Annahme der Erklärung der islamischen Menschenrechte, als Tag der islamischen Menschenrechte und Menschenwürde benannt. Iran verurteilt anhaltende Beleidigung des Heiligen Korans in Dänemark. Die Botschaft der Islamischen Republik Iran in Kopenhagen verurteilte in einer Erklärung die anhaltende Beleidigung des Heiligen Korans in Dänemark. In der Erklärung der Botschaft der Islamischen Republik Iran, die am Sonntagabend veröffentlicht wurde, heißt es, in Dänemark geht die Beleidigung des Heiligen Korans weiter, während die Organisation für islamische Zusammenarbeit im Namen von 57 muslimischen Ländern Dänemark aufgefordert hat, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um dieser offenen Beleidigung von Muslimen auf der ganzen Welt ein Ende zu setzen. In dieser Erklärung bekräftigt die Botschaft der Islamischen Republik Iran in Dänemark ihre tiefe Besorgnis über die täglichen Angriffe auf den Glauben von Muslimen auf der ganzen Welt und fordert die dänische Regierung auf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um ihren internationalen Verpflichtungen nachzukommen, um diese lächerliche Show unter dem Deckmantel der Verteidigung der Meinungsfreiheit zu beenden. Die Beleidigung des Heiligen Korans in den letzten Wochen in Dänemark und Schweden stieß auf die weltweite Empörung und Proteste der Muslime und andersgläubiger Menschen. Die dreisten Aktionen stießen auch auf die Reaktion von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der zwar seine Solidarität mit der islamischen Gemeinschaft zum Ausdruck brachte, aber jede Aktion in Richtung Islamophobie verurteilte, die zu einer Verschärfung der Spannungen führt. Amir Abdullahian: JCPOA-Verhandlungen konzentrieren sich auf Rückkehr aller Parteien zu ihren vollen Verpflichtungen. Außenminister Hossein Amir Abdullahian erklärte, dass die Gespräche und Verhandlungen, die mit den Bemühungen und der Vermittlung der Europäischen Union und des Leiters der europäischen Außenpolitik, Josep Borrell, stattgefunden haben, die Rückkehr aller Parteien zu ihren vollen Verpflichtungen im JCPOA überwachen. Der iranische Außenminister sagte am Montag bei einer Pressekonferenz in der japanischen Hauptstadt Tokio zu den indirekten Gesprächen mit den USA, natürlich ist der Gefangenenaustausch eine humanitäre Angelegenheit und wir haben seit letztem Jahr indirekte Gespräche mit der US-Seite geführt. Amir Abdullahian erklärte bezüglich seiner Reise nach Tokio und der Beziehungen zwischen Iran und Japan, in der Strategie des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi ist der Blick auf Asien eine der wichtigsten Prioritäten der Außenpolitik des Landes. In diesem Rahmen ist uns die Entwicklung der Beziehungen zu dem uns befreundeten Land Japan ein ernstes Anliegen. Er ergänzte: Wir verfügen über ein großes Kapital. darunter mehr als 1000 Jahre freundschaftlicher und kultureller Beziehungen, sowie mehr als 9 Jahrzehnte offizieller diplomatischer Beziehungen. Wir betrachten diese historischen Beziehungen als starke Unterstützung für die Kooperationen und die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. Die Entsendung von Herrn Sadat nach Tokio als neuer Botschafter der Islamischen Republik Iran erfolgt im Rahmen dieser starken Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern, fügte er hinzu. Den getroffenen Vereinbarungen zufolge soll Außenminister Amir Abdullahian am Montag mit dem japanischen Premierminister Fumio Kishida, Außenminister Yoshimasa Hayashi und dem japanischen Minister für Gesundheit, Arbeit und Soziales Katsunobu Kato zusammentreffen und den aktuellen Stand der bilateralen Beziehungen sowie regionale und internationale Entwicklungen besprechen. Der Besuch des iranischen Außenministers in Tokio fällt mit dem Jahrestag der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki durch die USA im Jahr 1945 zusammen, die zu einer gewaltigen menschlichen Katastrophe in diesen beiden Städten führten. Russischer Vizeaußenminister auf den Weg nach Teheran. Der stellvertretende russische Außenminister Sergei Ryabkov reist am Montag nach Teheran, um mit iranischen Verantwortungsträgern über die Zusammenarbeit im Rahmen des BRICS-Staaten und den neuesten Stand des Atomabkommens JCPOA zu diskutieren. Der Nachrichtenagentur TASS sagte er am Sonntag: Ich werde mich während meiner zweitägigen Reise nach Teheran mit Verantwortlichen des iranischen Außenministeriums treffen. Die Interaktion im internationalen Rahmen ist ein wichtiges Thema, bei dem wir eng mit Iran zusammenarbeiten. Er erklärte, dass die Chancen für eine Wiederherstellung des Atomabkommens nicht sehr hoch seien, die Russische Föderation sich jedoch nicht weigere, daran zu arbeiten, und ergänzte, dass die Interaktion zwischen der Russischen Föderation und Iran im Rahmen des Atomabkommens durch westliche Sanktionen nicht beeinträchtigt werden dürfe. Ryabkov: Friedenskonferenz in Saudi-Arabien war vergeblicher Versuch des Westens, die Ukraine zu unterstützen. Der stellvertretende russische Außenminister bewertete die Friedenskonferenz in Saudi-Arabien zur Beendigung des Krieges in der Ukraine als eine Art vergeblichen Versuch des Westens, die internationale Gemeinschaft gegen Russland zu mobilisieren und die Zahl der Anhänger Kiews zu erhöhen. Am Sonntag erklärte Sergei Ryabkov, die Friedenskonferenz in Saudi-Arabien sei ein Versuch gewesen, die Länder des globalen Südens mit der Regierung Kiews in Einklang zu bringen. An diesem von Saudi-Arabien ausgerichteten zweitägigen Treffen nahmen Verantwortungsträger aus 40 Ländern teil, es war jedoch kein Vertreter Russlands eingeladen. Wolodymyr Selenskyj, der Präsident der Ukraine, äußerte am vergangenen Mittwoch die Hoffnung, dass dieses Treffen zu positiven Ergebnissen bei der Verwirklichung des Friedens in seinem Land in diesem Herbst führen könne. Das erste Treffen zur Überwindung der Krise in der Ukraine fand am Samstag in Jeddah, Saudi-Arabien, in Anwesenheit von Vertretern der Ukraine, nationaler Sicherheitsberater und Vertretern mehrerer Länder statt, jedoch ohne die Anwesenheit eines russischen Vertreters, um eine Lösung für diese selbst verursachte Krise zu finden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 31 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 28, Mashhad 27, Isfahan 29, Shiraz 31 und Bandar Abbas 36 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Es folgt nun die Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir besprechen die letzten 6 Verse der Sure Mulk. Diese Sure 67 hat 30 Verse. Als erstes betrachten wir die Verse 25 bis 27.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
Und sie, die Ungläubigen, sagen: Wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid? Sag: Nur Allah weiß darüber Bescheid. Und ich bin nur ein deutlicher Warner. Wenn sie es, das verheißene Höllenfeuer, aber nahe bei sich sehen, dann werden die Gesichter derjenigen, die ungläubig sind, böse betroffen sein. Und es wird gesagt werden, das ist das, was ihr stets auf Erden spöttisch herbeizurufen wünschtet. Die Jenseitsleugner haben gegenüber den Propheten Gottes unter anderem eingewandt, sie sollten doch kundgeben, wann der jüngste Tag eintritt, wenn sie die Wahrheit sagen. Sie sagten, wie der Vers 25 wiedergibt, wenn ihr dessen so sicher seid, dann sagt, wann dies genau passiert. Daraufhin bekräftigt der Vers 26, dass nur Gott den Zeitpunkt des jüngsten Gerichtes weiß und selbst die Propheten ihn nicht kennen. Die Propheten haben jedoch durch die göttliche Offenbarung erfahren, dass es eine Auferstehung von den Toten, ein jüngstes Gericht und Jenseits gibt. Und sie haben die Menschen gewarnt, dass sie auf ihre Taten und ihr Verhalten achten sollen, damit es ihnen in der jenseitigen Welt nicht schlechter geht. Am jüngsten Tag werden nämlich laut Vers 27 diejenigen, die die Auferstehung von den Toten und das Jenseits leugnen und nicht an Gott glauben, sehr betroffen und niedergeschlagen aussehen. Denn sie werden mit den eigenen Augen das gewahr, was sie im Leben immer abgestritten haben, und begreifen, dass es für sie kein Entrinnen davor gibt. Folgendes sollte man erwägen. Erstens, wenn der Zeitpunkt des jüngsten Gerichtes nicht bekannt ist, so ist dies kein Argument dafür, dass dieses Ereignis nicht eintreten wird. Wenn zum Beispiel ein Freund euch zu besuchen verspricht, aber nicht den Zeitpunkt seines Besuches nennt, ist dies ja auch kein Beweis dafür, dass er überhaupt nicht kommen wird. Zweitens, die Aufgabe der Propheten bestand darin, die Botschaft Gottes zu überbringen und die Menschen zu warnen. Aber von sich aus haben sie niemals etwas über Dinge gesagt, über die sie von Seiten Gottes keine Offenbarung erhalten hatten. Drittens. Der Mensch muss nicht alles wissen. Zum Beispiel muss er nicht wissen, wann der jüngste Tag eintreten wird. Sollten die Menschen nämlich wissen, dass es noch sehr weit bis zu diesem Tag wäre, so würden sie ihn vergessen und unachtsam werden. Würden sie jedoch wissen, dass er sehr nahe ist, dann würden sie von einem großen Schrecken befallen und keine Ruhe mehr haben. Es folgen die Verse 28 und 29 der Sura Mulk.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
O Prophet, sag, was meint ihr, wenn Allah mich und wer mit mir ist vernichten, oder wenn er sich unser erbarmen sollte, wer wird dann den Ungläubigen Schutz vor schmerzhafter Strafe gewähren? Sag, er ist Gott, der Allerbarmer. Wir glauben an ihn und auf ihn verlassen wir uns. Ihr werdet noch erfahren, wer sich in deutlichem Irrtum befindet. Die Götzenanbeter in Mekka dachten, wenn der Prophet Gottes stirbt, würden seine Anhänger auch zugrunde gehen und nichts vom Islam mehr übrig bleiben. Aber hier heißt es im Koran, es wird sich nichts an dem Schicksal dieser Götzendiener ändern und sie werden nicht der diesseitigen und jenseitigen Strafe Gottes entkommen, wie auch immer es dem Propheten Gottes und seinen Anhängern ergehen mag und ob sie am Leben bleiben oder nicht. Die Götzendiener sollten nicht denken, dass sie vor dem Zorn Gottes sicher sind, wenn der Prophet und seine Helfer vernichtet würden. Denn Gott ist und bleibt, und seine unendliche Macht nimmt nicht im geringsten ab. Der Prophet soll sagen, wir glauben an diesen Gott und wir verlassen uns auf ihn, damit er das für uns will, was zu unserem Wohl ist. Wir vertrauen auf ihn und sind ihm ergeben. Aber wer wird euch Ungläubige vor dem Zorn Gottes retten? Wir können uns vor Augen halten, erstens, die Feinde des Islams wünschen sich die Vernichtung der Gläubigen, aber der Wille Gottes steht über ihren Wünschen. Sie sollten lieber an ihre Rettung vor der Strafe Gottes denken. Zweitens, der Glaube an Gott setzt Gottvertrauen ebenso voraus wie die Ergebenheit in Gottes Willen. Denn wir wissen, dass Gott allbarmherzig ist und nur das Wohl seiner Diener möchte. Drittens, die Ungläubigen erkennen erst dann ihren Irrtum, wenn sie nicht mehr vor der göttlichen Strafe sicher sind und ihre Situation ausweglos geworden ist. Wir sind bei dem letzten Vers der Sure 67 angelangt. Dieser Vers 30 lautet:
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ
Sag, was meint ihr, wenn euer Wasser versickert sein sollte? Wer sollte euch dann hervorquellendes Wasser bringen? Dieser Vers erinnert an eines der vielen Zeichen der Allbarmherzigkeit Gottes gegenüber seinen Dienern. Er erinnert an die Wasserressourcen. Dank Gottes Vorkehrungen steht den Menschen aus Quellen und Brunnen Wasser zur Verfügung. Die Quellen speisen die Flüsse und aus den Brunnen entnehmen wir Grundwasser. Das Grundwasser ist ein Segen. Er sammelt sich an, weil der Boden unter unseren Füßen aus zwei verschiedenen Schichten besteht. Die obere Schicht ist wasserdurchlässig und die darunterliegende ist nicht durchlässig, so dass das Wasser auf ihr gespeichert wird und nicht weiter versickern kann. Wäre die Erdoberfläche vollständig durchlässig, so würde das Regenwasser in die Tiefe abwandern und außer Reichweite der Menschen geraten. Wäre aber die ganze Erdoberfläche undurchlässig, würde sich das Wasser auf ihr ansammeln. Es würden sich Sümpfe bilden und der Boden wäre nicht mehr bewohnbar und nicht mehr landwirtschaftlich nutzbar. Aber dank Gottes Vorkehrung kann das Wasser an der Erdoberfläche durch den lockeren Boden einsickern und sammelt sich auf einer undurchlässigen unteren Schicht an, so dass den Menschen ein Grundwasserspeicher zur Verfügung steht, aus dem sie sich mit Wasser versorgen können. Wir werden uns bewusst. Erstens, ein gläubiger Mensch lebt zwischen Furcht und Hoffnung. Er verlässt sich nicht auf das Vorhandensein von Möglichkeiten und Gaben, sondern rechnet immer damit, dass er sie vielleicht einmal nicht mehr zur Verfügung haben könnte. Zugleich gibt er nie die Hoffnung auf seinen Herrn auf, denn er ist davon überzeugt, dass Gott immer, wenn er in seiner Weisheit eine Pforte schließt, in seiner Allbarmherzigkeit eine andere Pforte öffnet. Zweitens, wen wollen die Gottesleugner eigentlich um Regen bitten, falls auf der Erde die Niederschläge ausbleiben und eine Dürrezeit anbricht? Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie nun ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Rebleyedil, Gebetsrichtung des Herzens, vorgetragen von Changiz Habibian.
از باد سبا بوی خوشت رو شنیدیم، با باد سبا قافله موی تو دیدیم، در دیده ی شهلای بطانه همه عالم کردیم نظر، نرگس جادوی تو دیدیم، کردیم نظر نرگس جادوی تو دیدیم.
Es geht weiter mit der Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Weiterhin gute Unterhaltung.
Ferdowsi, von gestern bis heute. Die Ausführungen über den persischen Dichter Ferdowsi und sein Werk, das Schahnameh, gehen weiter. Wir hoffen, Sie laden uns wieder zu sich ein, um unseren Informationen zu lauschen. Heute wollen wir auf die iranische und internationalen Ferdowsi-Studien und die Ferdowsi-Forscher eingehen. Hören Sie aber zunächst einige Zeilen aus dem Shahnameh in Farsi.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی، پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند، نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم.
Das Schahname von Ferdowsi ist ein Meisterwerk, das schon 1000 Jahre vorliegt. Es wurde in der Zeit des Ghaznaviden-Herrschers Mahmud beendet. Bedauerlicherweise war es in der Zeit der Ghaznaviden und des Seldschuken der Feindschaft der Regenten ausgesetzt und diese zeigten keine Freude an dem Werk Ferdowsis. Die fehlende Unterstützung in dieser Zeit hat dazu geführt, dass es zu keinen Abschriften dieses wertvollen Werkes durch gebildete Schreiber kam. Im Gegensatz zu den Herrschern war aber die iranische Bevölkerung am Schahnameh interessiert und diejenigen, die daraus bei Sammlungen und in bestimmten Kreisen Geschichten vortragen wollten, hatten sich irgendwie Abschriften davon besorgt.
Der iranische Ferdowsi-Experte Mohammad Amin Riahi, 1923 bis 2009, sagt, das Shahnameh ist das Epos der Iraner. In den vergangenen 1000 Jahren wurde dieses Buch mehr als alle anderen Farsi-Bücher gelesen und von Mund zu Mund oder Hand zu Hand weitergegeben. Aus diesem Grunde gibt es heute vom Shahnameh mehr Abschriften als von jedem anderen Buch aus der Zeit der Ghaznaviden. Aber eben diese Begeisterung der Iraner war auch Grund dafür, dass es zu Änderungen und Verfälschungen im Shahnameh kam. Genau diese Popularität des Shahnameh war der eigentliche Grund für die Abweichungen innerhalb dieses Werkes.
Vom Shahnameh gibt es etwa 300 datierte Exemplare in den Bücherlisten der Bibliotheken und wenn wir die undatierten Abschriften hinzuzählen, sind es über 1000. In diesen Abschriften, die in verschiedenen Jahrhunderten angefertigt wurden, haben die Schreiber gewollt oder ungewollt etwas hinzugefügt oder weggelassen. Nach Überzeugung der Ferdowsi-Forscher und Experten sind die Exemplare des Shahnameh umso ungenauer und unzuverlässiger, je weiter sie von der Zeit Ferdowsis entfernt sind.
Mit den Veränderungen der Sprache im Laufe der Zeit ist es nur natürlich, dass für die Schreiber die Sprache Ferdowsis gelegentlich unverständlich war und sie Verse fehlerhaft abschrieben, Wörter änderten oder neue Ausdrücke an die Stelle der vorhandenen setzten. Manches Mal haben die Schreiber auch die Verse fehlerhaft aus ihrem Gedächtnis aufgezeichnet und manchmal fügten sie wohl auch Verse aus anderen Heldengeschichten dem Shahnameh hinzu. Manche talentierte und poetisch veranlagte Schreiber haben gelegentlich wohl auch selber an Stellen im Shahnameh, bei denen sie dachten, Ferdowsi habe sie unvollständig gelassen, Verse von sich aus hinzugefügt.
Derartige Manipulationen und Abänderungen gab es vor allem bei den Geschichten über Rustam. Diesbezügliche Nachforschungen zeigen, dass die beliebtesten und am meisten vorgetragenen Geschichten in eben diesem Ausmaß auch Veränderungen unterworfen wurden.
Aber vor allem auch im Schmähbrief Ferdowsis finden sich derartige Abweichungen vom Original. Die Freunde Ferdowsis waren in allen Jahrhunderten über die Missachtung des großen iranischen Dichters durch Mahmud den Ghaznaviden erbost. Und deshalb wurden nachträglich, je nach eigener Überzeugung des Schreibers, weitere Verse zum Schmähbrief hinzugefügt oder andere weggelassen. Daraus folgte, dass der Text dieses Schmähbriefes eine unterschiedliche Anzahl an Versen in den verschiedenen Anschriften besitzt.
Im letzten Abschnitt des Königsbuches, das heißt im historischen Teil, der von der Sassaniden-Dynastie handelt, sind die Veränderungen geringfügiger und die Schreiber sind mit dem Inhalt zuverlässiger umgegangen, denn sie waren davon überzeugt, dass dieser Text historisch belegbar und aufgrund zuverlässiger Dokumente und Quellen verfasst wurde.
Die Iraner sind im Laufe von Jahrhunderten mit solchen Exemplaren des Shahnameh, die vom Original abweichen, vertraut geworden und fühlen sich mit diesen verbunden und heutzutage sind viele Verse unter dem Namen Ferdowsis auf den Lippen der Menschen, die in Wirklichkeit gar nicht von diesem Dichter stammen. Genau diese Vielzahl und Ungenauigkeit der Abschriften hat eine wissenschaftliche Korrektur dieses wertvollen Werkes mehr denn je notwendig gemacht.
Der Erste, der einen Vergleich und die Korrektur von vorhandenen Abschriften als notwendig ansah und dies auch voranbrachte, war Hamdullah Mustafi, Historiker und Dichter zu Beginn des 8. Jahrhunderts nach der Hijra. Hamdullah Mustafi hat innerhalb von 6 Jahren und unter Einsicht in 50 unterschiedliche Abschriften des Shahnameh seine Arbeit beendet. Zu beachten ist, dass Mustafi Shahnameh-Ausgaben aus einem Zeitraum von 300 Jahren nach Ferdowsi für seine Korrekturen eingesehen hat und dass bei den 50 ihm zur Verfügung stehenden Abschriften sicherlich originale als auch falsche Exemplare waren.
Das zweite korrigierte Shahnameh-Exemplar stammt aus dem Jahr 829 nach Hijra. Diese Korrektur erfolgte auf Anweisung von Baisongor, einem Enkel von Timur, Tamerlan, im Jahr 829 nach Hijra, die durch den Vergleich verschiedener Handschriften erstellt wurde. Diese Handschrift ist als kalligraphische Ausgabe vorhanden. Das Vorwort dieses Exemplars zeigt, dass dem oder den Schreibern viele Quellen wie zum Beispiel Handschriften des Shahnameh mit unterschiedlichen Vorworten und literarischen und historischen Texten vorlagen.
Aufgrund des Mangels einer wissenschaftlichen Vorgehensweise in dieser Zeit, sowohl auch aufgrund der Unwissenheit der Korrektur bezüglich einer wissenschaftlichen Methode für die Verbesserung, war das Shahnameh von Baisongor keine zufriedenstellende und akzeptable Fassung und ist heutzutage unnützlich. Lediglich aufgrund seiner Schriftart, der Goldverzierungen und der Miniaturmalereien ist dieses Exemplar beachtenswert und interessant.
Nachdem sich der Weg nach Indien für die Europäer erschlossen hatte und man mit dem Farsi und der Beliebtheit des Werkes von Ferdowsi in diesem Gebiet Bekanntschaft gemacht hatte und von daher, dass die Europäer für die Verwaltung dieses großen Gebietes Kenntnisse über die Menschen und ihre Kultur benötigten, wurde die Beschaffung von verhältnismäßig authentischen Exemplaren des Shahnameh und die Prüfung dessen Inhaltes erforderlich.
Im Auftrag der Ostindischen Kompanie begannen Lehrer der Farsi-Sprache in Kalkutta mit Hilfe von 27 Shahnameh-Exemplaren ihre Arbeit. Das Ergebnis dieser Arbeit war der Druck des ersten Bandes des Shahnameh im Jahr 1811 nach Christus in Kalkutta. Den Text des vollständigen Shahnameh Ferdowsis nach der Bearbeitung und Übersetzung von Turner McCain, einem englischen Offizier im Dienst der englischen Krone in Indien, wurde im Jahr 1829 in 4 Bänden und mit einem Vorwort in Farsi ebenfalls in Kalkutta herausgegeben. Turner hat 17 vollständige Handschriften und 4 Bruchstücke des Shahnameh für seine Arbeit genutzt, die eine zuverlässige Shahnameh-Ausgabe aus dieser Zeit ist. Späterhin war sie die Grundlage für die vielfältigen Lithografiedrucke des Shahnameh in Iran und Indien.
Der deutsche Gelehrte und Orientalist Julius Mohl, 1800 bis 1876, der später auch die französische Staatsbürgerschaft annahm, wurde von der französischen Regierung beauftragt, das Schahname in die französische Sprache zu übersetzen und herauszugeben. Jules oder Julius Mohl hat im Laufe von 50 Jahren und unter Verwendung von 35 Handschriften des Königsbuches, die es damals in Europa gab, seine Arbeit ausgeführt. Das Ergebnis wurde in 7 Bänden im Laufe von 40 Jahren zwischen 1838 und 1878 nach Christus, das heißt 6 Bände zu seiner Lebzeit und der 7. Band nach seinem Tode, in königlichem Großformat und unter Verwendung von sehr gutem Papier herausgegeben. Die Bände wurden mit sehr kunst- und wertvollen Einbänden versehen und zählten hinsichtlich der Druckkunst und der großen und schönen Buchstaben zu den Meisterwerken des Druckhandwerks.
Dieses von Julius oder Jules Moll in Paris übersetzte und gedruckte Schahname enthält jeweils auf der einen Seite die Verse des Schahname im Original und auf der gegenüberliegenden Seite die französische Übersetzung. Auch von anderen europäischen Ferdowsi-Forschern, insbesondere von Fritz Wolf, wurde diese Ausgabe für sein Glossar zu Ferdowsis Schahname genutzt.
Der Holländer J.A. Fullers hat aus dem Vergleich der Drucke von Kalkutta und Paris ein Schahname-Exemplar erstellt, das aber unvollständig blieb. 2 Bände davon gelangten 1877 und 1879 in Leiden zum Druck und den 3. Band hat sein Schüler Samuel Landauer im Jahr 1884 herausgegeben.
Ein 9-bändiges Exemplar des Königsbuchs von Ferdowsi, das unter der Bezeichnung kritisches Exemplar von Moskau bekannt ist, wurde in den Jahren 1960 bis 1971 herausgegeben. Es wurde von der Akademie der Wissenschaften in Moskau gedruckt. Die Betreuung der Arbeit oblag dem russischen Orientalist Bertels und nach dessen Tod Abdul Hussein Nuschin. Bis zum nächsten Mal, dann Khuda Hafiz.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Thank you.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.